Howdy und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Yeehaw!
Howdy und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der B-Western Sheriffs. Wir haben lange nichts von uns hören lassen, das letzte Mal im November. Dazwischen bin ich umgezogen, dann waren die Weihnachtsferien und jetzt sind wir schon im neuen Jahr. Wir wollen aber trotzdem nicht verpassen, euch ein frohes neues Jahr noch zu wünschen, weil ich habe gelernt, wen man noch nicht gesehen hat, dem kann man das immer noch wünschen. Und auch in diesem Jahr werde ich das nicht alleine hier bestreiten, denn an meiner Seite ist wie immer mein Vater. Hallo und herzlich willkommen, Papa.
Ja, ich wünsche uns auch allen ein schönes neues Jahr. Das Beste daran ist ja, dass wir überhaupt alle ein neues haben. Wenn es dann auch noch schön wird, wäre toll.
Genauso sehe ich das auch. Was haben wir uns heute vorgenommen? Wir werden heute über den Film Die Todesranch reden oder Night of the Grizzly von 1965. Ein weiterer Film mit einem von uns sehr verehrten Schauspieler und zwar Clint Walker. Also wir haben über Clint Walker ja schon mal gesprochen.
Niemandem bekannt hier, ja.
Über Clint Walker, also die eifrigen Hörer unter euch wissen das. Über den haben wir schon mal gesprochen in unserer allerersten Folge. Und zwar war das die Höllenfahrt nach Fort Dobbs. So heißt es, glaube ich, auf Deutsch und auf Englisch nur Fort Dobbs. Euch wird in den nächsten Wochen ganz schön viel Clint Walker erwarten, denn wir haben was geplant. Was wollen wir machen, Papa? Wir wollen im Prinzip drei Filme besprechen von ihm, jeweils in einer Folge, weil wir uns überlegt haben, das hat er einfach verdient, weil er einfach einer der ganz großen B-Western-Schauspieler immer ist, weil wir müssen das ja auch einordnen, warum überhaupt den, weil der ist einer der großen B-Western-Schauspieler und B, weil wir es auch lieben und wir wollen ein bisschen so einen Spannungsbogen aufbauen. Wir starten im Prinzip heute mit einem Film, der jetzt von der Spannung, naja, sage ich noch nichts zu, werdet ihr sehen im Laufe der Folge, wie wir es so empfinden. Und dann steigern wir uns im letzten Teil, im dritten Teil, also in der dritten Folge dieses Zyklus, so würde ich es mal bezeichnen, werden wir dann über unseren absoluten Lieblingsfilm mit ihm sprechen, nämlich über Yellowstone Kelly. Ja. Aber heute geht es erstmal um die Todesranch. Aber du hast das Fingerchen gehoben, du wolltest was sagen.
Jetzt weiß ich es nicht mehr, du hast so viel erzählt.
Habe ich schon wieder vergessen. So viel erzählt.
Aber wir steuern auf einen Klimax, so ich weiß wieder, was wir sagen wollen. Aber eigentlich, also kann man Zirkel nennen. Ich nenne es lieber so einen stufigen Aufbau, der bis zum Klimax, zum Höhepunkt führt. Der Höhepunkt ist nämlich der Film, der zumindest für mich, naja, in erster Linie war mein Sohn das Motiv dafür, hier diese Sache anzufangen. Aber ich wollte es natürlich auch inhaltlich gerne machen und das ist für uns mit Abstand der beste, der ultimative B-Film. Dass wir uns so eingehend mit Clint Walker zu beschäftigen, hat aber auch damit zu tun, dass wir den Regisseur, haben wir auch schon mehrfach erzählt, den Gordon Douglas eben sehr lieben und die beiden haben viel zusammen gemacht.
Ne? Die haben sehr viel zusammen gemacht, unter anderem eben auch den jetzt schon angesprochenen Yellowstone Kelly. Wir haben über diesen Film auch schon in jeder Folge fast
und
gesprochen.
Und deswegen,
Der großartige Gordon Douglas, über den werden wir sprechen. Aber heute in dem Film Die Todesranch hat er nicht Regie geführt, sondern das kann ich vielleicht vorweggreifen, das war Joseph Penny. Der hat dafür Regie geführt und jetzt kommt das, was ihr von jeder Folge von uns bereits kennt. Jetzt kommt der kleine Jingle und dann erzähle ich euch kurz, um was es denn in diesem Film Die Todesranch geht.
Der Steckbrief zum Film kurz, was ihr wissen sollte.
So, eine kurze inhaltliche Zusammenfassung. Was passiert eigentlich in dem Film Die Todesranch? Also, wir haben es mit einer Familie zu tun, das kann ich vielleicht schon kurz sagen, da wird mein Vater gleich noch kurz was zu sagen, warum er das so liebt, wenn in Western auch Familien auftauchen, aber erstmal erzähle ich ganz kurz, worum was es geht. Also Jim Cole und seine Familie, Jim Cole dargestellt natürlich von Clint Walker, reisen in eine neue Gegend der USA, um dort eine Farm zu kaufen. Man muss wissen, dass Jim Cole vorher tätig war als Sheriff in einer anderen Stadt und hat sich da auch einen gewissen Ruhm erarbeitet, weil er eben als sehr tüchtiger Sheriff dort galt und auch einer, der gut mit dem Schießeisen umgehen kann. Und sein Name ist deswegen auch immer noch ziemlich bekannt im Westen. Man merkt allerdings auch früh, dass er sich aus dem Thema Gewalt zurückgezogen hat und jetzt mit seiner Familie versucht, als Rancher ein neues Leben in der Abgeschiedenheit der Wildnis, weil sie ist wirklich sehr abgeschieden, zu bestreiten. Dafür kauft er eine Farm, Das macht er mit seinen letzten Ersparnissen, die er sich, ja, wie soll man sagen, wirklich mit seiner Familie vom Munde abgespart hat. Seine Familie ist relativ groß, also er hat eine Frau und er hat drei Kinder und sein ehemaliger Deputy.
Wie wir, ne?
Fast, ja, wie unsere Familie, nur wir haben den Deputy nicht mehr dabei. Also sein ehemaliger Deputy, also ein guter Kumpel von ihm, der reist auch noch mit der Familie. Dann, genau, das habe ich gerade schon erzählt, sie erkaufen sich eben von ihrem letzten Geld diese Ranch. Es stellt sich allerdings sehr schnell heraus, dass es in dieser Gegend auch einen Groß-Ranch-Besitzer gibt, der unbedingt diese Ranch den beiden abjagen will und das auf alle möglichen Arten probiert. Unter anderem bietet er ihnen Geld. Er versucht es auch mit Gewalt, indem er seine Söhne einsetzt, beispielsweise die dann die ja, versuchen, die Farm abzujagen. Einer dieser Söhne übrigens dargestellt, das fand ich ganz toll, darüber reden wir aber gleich noch, von Ron Ely. Wer das war, das werden wir gleich noch besprechen. Und dann gibt es noch eine weitere Bedrohung an dieser Ranch, denn in dieser Gegend, wo diese Ranch liegt, gibt es einen Grizzly. Und dieser Grizzly ist sehr berühmt in der Gegend, weil der immer ab dem Frühjahr auftaucht und sowohl Menschen anfällt, als natürlich auch Vieh. So, jetzt können sich natürlich viele von euch denken, ja, was wird wohl im Laufe dieser Handlung passieren? Natürlich muss sich Jim Cole mit diesem Grizzly beschäftigen. Aber warum passiert das Ganze? Das ist so, eines Nachts kommt der Grizzly auf diese Ranch und reißt das Vieh. Jetzt habe ich ja gerade schon eingangs erzählt, es ist natürlich so, dass sie all ihr Geld in diese Farm gesteckt haben und jetzt kein Geld mehr haben, weil ohne Vieh, können sich auch alle unter euch vorstellen, ist es natürlich schwierig, so eine Farm zu bewirtschaften. Man hat keine Milch, man hat kein Fleisch, man kann nichts verkaufen. Also alles, was diese Farm im Prinzip ernährt, ist jetzt dadurch, dass der Grizzly das gerissen hat, weggebrochen.
Und jetzt wissen wir, das ist ja immer so, jetzt wird eine Bankanleihe fällig.
Jetzt wird eine Bankanleihe fällig, allerdings wird die ihm nicht gewährt, weil Chad Curry, der böse Ranchbesitzer in der Gegend, der Bank verboten hat, diese Anleihe auszugeben. Ja. So, jetzt haben wir aber ja gerade schon besprochen, naja, da gibt's ja diesen Grizzly, der dann auftaucht und jetzt ist es so, dass dieser Chad Curry versucht, diesen Grizzly zu jagen, allerdings chancenlos. Er kommt nach Hause, der Grizzly hat erstmal einen seiner Männer getötet und der Rest ist ziemlich krass verwundet worden, weil dieses Tier ist wirklich ein Urviech, was sich auch durch Kugeln fast gar nicht stoppen lässt. Es ist auch, hat was Geisterhaftes, dieser Grizzly taucht auf, schlägt zu und verschwindet auch sofort wieder. Mhm. Hat irgendwie was für einen weißen Hai, fand ich auch so ein bisschen.
Ja, oder Yeti. Ne?
Ja, aber auf jeden Fall ist es, er ist schon über, hat schon was, ein bisschen was Übernatürliches fast. Aber was passiert dann? Chad Curry, dieser Rancher, setzt eine Belohnung aus auf dieses Erlegen dieses Grizzlies. Und da ja Jim Cole, also Clint Walker, gerade ein argen Geldproblem ist, greift er zu seiner alten Winchester, schnallt sich seinen Colt wieder um und beginnt die Jagd auf diesen Grizzly. Während das passiert, begleitet ihn natürlich sein guter Kumpel, dieser Deputy. Der wird allerdings auch von diesem Bären getötet, was natürlich Clint Walkers Verzweiflung noch steigen lässt. Und dann gibt es noch eine Begegnung aus seiner Vergangenheit. Denn es taucht ein weiterer Jäger für diesen Bären auf, der heißt Kes Dowdy. Und das ist einer, den Jim Cole einst in den Knast gebracht hat. Und dann entsteht natürlich zwischen diesen beiden Männern ein Duell, um diesen Bären zu erlegen. Kes Dowdy manipuliert immer wieder die Fallen, die Jim Cole aufstellt und dadurch kann Jim Cole diesem Bären niemals habhaft werden. Und dann gibt es auch noch eine Schlägerei zwischen Kes Dowdy und Jim Cole an so einem Fluss beispielsweise oder an so einem See, wo dann Kes Dowdy dessen verliert das Bewusstsein und es kommt zum finalen Showdown mit diesem Grizzly. Warum kommt dieser finale Showdown zustande? Weil der Sohn von Jim Cole sich auf den Weg macht, auch den Bären selbst zu erlegen. Mhm. Natürlich gelingt das nicht. Es gibt eine unfassbar spannende, wirklich sehr spannende Szene am Ende, wo der Bär schon versucht, mit seinen Tatzen nach dem Sohn zu schlagen.
Spoilern wir?
Ich spoiler, ja, weil die Leute es meistens wissen wollen. Und in diesem Moment, Kes Dowdy, der eigentliche Gangster, erkennt, dass er doch was Gutes tun will, den Sohn rettet und dabei aber stirbt. Mhm. So endet dieser Film eigentlich. Man muss sagen, es ist jetzt, ja, es ist vielleicht eine Art Happy End, aber es ist schwierig zu sagen, dass es ein Happy End ist. Ja. Ich würde das aber gleich noch mal ein bisschen einordnen.
Pass auf, ich habe mir was
überlegt. Genau, aber das soweit erstmal der Inhalt.
Ich habe mir was überlegt. Mhm. Ich fasse das erst nochmal zusammen.
Ja.
Ja. Weil das, wenn man den Film jetzt gar nicht kennt, könnte das ein bisschen verwirrend sein. Ne? Ja. Also ich fasse es mal krass zusammen.
Ja, mach nochmal.
Also der Clint Walker, wie heißt er noch, sag mal?
Jim Cole.
Selbstverständlich habe ich den Film gesehen, nicht, dass irgendjemand den Verdacht hegt. Ich gucke mir die Filme nicht an, was den Julius erzählen. Nur ist halt schon eine Weile her. Ich habe den mehrfach schon gesehen. Das ist ein Film, den ich seit meiner Kindheit, den habe ich vor vielen, vielen Jahrzehnten als Kind mal gesehen und seitdem hat der Film für mich den Status einer Legende eingenommen, ob er am Ende diesen Status auch verdient hat, das klären wir dann noch. Aber ich konnte ihn viele Jahre nicht sehen, Jahrzehnte nicht sehen, weil er auch nicht erhältlich war. Im Fernsehen wird ja sowieso nichts aufgeführt.
Ja, ihr könnt ihn euch angucken auf YouTube auf jeden Fall.
Das könnt ihr jetzt, und da habe ich ihn eben auch seit der langen Zeit, die ich gerade beschrieben habe, habe ich den da eben auch sehen dürfen. Also ich fass mal eben zusammen. Also er Clint Eastwood, Quatsch, das wird mir doch öfter passieren, er Clint Walker, stellt da eben ehemaligen Sheriff da und er baut sich mit seiner Familie eine Farm auf. Bis dahin konntet ihr alle folgen. Dann, wie gesagt, ich fass das jetzt sehr eng zusammen. Aber sein friedliches Leben, das er eigentlich führen will, das wird gefährdet durch diesen mörderischen, monströsen Grizzlybären, von denen Julius uns ja schon erzählt hat, und einem Verbrecher, den der Farmer einst ins Gefängnis gebracht hat.
Genau,
so können wir es zusammenfassen, genau. Dann habt ihr auch einen Überblick.
Richtig, darum geht's. Genau. Und das war jetzt eben nochmal kurz zusammengefasst, was ich gerade im bisschen mehr Detailreichtum versucht habe.
Ja, und der Film hat 101 Minuten.
Also, nee, hat er nicht.
Wie viel hat er?
Das müssen wir vielleicht nochmal zur Diskussion stellen, weil wir sagen ja immer, dass sie um die 75 Minuten haben, B-Western.
80.
Für die eine war der 88 Minuten.
Ja, 88. Ja, stimmt, die Zeitangabe nicht, die ich irgendwo gelesen habe.
88 Minuten hat er insgesamt.
Ich habe mich schon gewundert, so lange kam er auch
nicht genau, vor. Also kann man ein bisschen drüber diskutieren, ob es ein B-Western ist. Für mich ist es aber einer, aber ihr werdet es am Ende natürlich unsere Bewertung hören.
Von der ganzen Machart, ja.
Genau. Ich würde euch jetzt, nachdem wir jetzt ein bisschen was über den Inhalt gehört haben, ein bisschen was vielleicht über die Produktion und Regie erstmal noch erzählen. Also die Hauptdarsteller, haben wir ja gerade schon mehrfach jetzt gesagt, ist natürlich Clint Walker, über den haben wir schon sehr oft gesprochen. Jetzt, wenn ihr die andere Folge aber noch nicht gehört habt, sage ich es nochmal eben. Der war vor allem bekannt aus der TV-Serie Cheyenne, die mehrere Jahre im US-amerikanischen Fernsehen lief und war eigentlich ein typischer Star des Fernsehwesterns. Er hatte dann irgendwann einen Vertrag unterschrieben bei Warner Brothers und Warner Brothers hat mit ihm dann verschiedene Filme gemacht, unter anderem eben die Todesranch, einen Film, den wir dann auch noch besprechen werden, Das Gold der Sieben Berge. Und Yellowstone Kelly ist, glaube ich, auch noch unter dieser Warner Brothers Produktion entstanden. Warner Brothers hatte damals das Ziel, eigentlich Clint Walker als A-Schauspieler zu etablieren. Ob das Ganze gelungen ist, würde ich mir an dieser Stelle aufsparen. Das möchte ich jetzt noch nicht erzählen. Aber das war eigentlich so die Absicht, die Warner Brothers hatte mit ihm. Ja. Dann haben wir als seine Frau Ellen Cole Martha Heyer. Die ist 1924 geboren und 2014, Entschuldigung, gestorben. Die war Oscar nominiert auch für den Film Sayonara, der sagt mir aber nichts. Und ich kann sie jetzt ihre Rolle schon mal so ein bisschen einordnen. Also ist vor allem, sie ist sehr funktional als Mutter der Familie. Ne? Ja. Ist so ein bisschen der moralische Halt auch für Jim Cole. Ne? Also sie sagt immer so Sachen wie, wenn du das machst, wenn du jetzt wieder zur Waffe greifst, verlasse ich dich, lass uns diese furchtbare Farm verlassen. Ne? Das gibt hier sowieso alles nichts. Ne? Also sie ist immer so ein bisschen besorgt auch. Aber ich würde schon jetzt, um das ein bisschen ihre Rolle auch einzuordnen, dramaturgisch ist es unterentwickelt. Also ist jetzt nicht besonders ausgefeilt ihre Rolle. Was ich noch erwähnen möchte, obwohl der wirklich einen der weniger bekannten Darsteller da ist, ist Jack Elam, der diesen Cass Dowdy spielt, weil das ist wirklich einer, der oft, der wirklich sehr oft Gangster eins gespielt hat.
Dieser vielen Gesichter, die man kennt, aber die Namen dazu.
Genau,
die
genau.
Nicht, ne?
Ja, der heißt nämlich Jack Elam. Und der war vor allem dafür bekannt, eigentlich in klassischen Western, wenn er auftauchte, da hat er eigentlich immer den Bösen gemimt.
Mit allein der Visage das Gesicht
ging das schon nicht anders. Ja. Dann der angesprochene Rancher wird dargestellt von von Keenan Wynn dargestellt. Also dieser Chad Curry, über den ich gerade schon berichtet habe, dieser Großgrundbesitzer, den kennt man auch, ist auch so ein Gesicht, auch so ein Nebendarstellergesicht. Man kennt ihn aus McKenna's Gold, falls ihr euch was sagt, der Film, das ist mit Gregory Peck in Western ein und mit Omar Sharif. Ja. Mein Vater mag den gar nicht gerne. Ja. Aber der hat auch bei Spiel mir das Lied vom Tod mitgespielt, der hat in ganz vielen Fernsehserien mitgespielt. Also ihr seht, da hat sich schon so eine Garde aus so Nebendarstellern versammelt. Ne? Also Clint Walker kann man jetzt als Hauptdarsteller da in diesem Film sehen. In jedem A-Western wäre er aber auch nur ein Nebendarsteller. Das muss man auch mal so einordnen.
Hast du dich, apropos A oder B, Western, hast du dich mal um den Regisseur bemüht?
Ja, das wollte ich jetzt gerade
mal so sagen. Weil das ist eigentlich ein A-Regisseur, das wollte ich jetzt mal schon mal vorausschicken.
Genau, ne? Also das ist Joseph Penny.
Heißt der Penny? Ich weiß gerade, Pevney?
Ich würde mal das V nicht mitsprechen, deswegen würde ich sagen, wird er eher Penny ausgesprochen.
Ja, ich bin nur ein
Verstand. Genau, also
was können wir mal zur Sicherheit buchstabieren. Vorname ist Joseph und dann P-E-V-N-E. Y.
Genau, wenn ihr wisst, ne? Wie man den richtig ausspricht.
Das ist eigentlich ein bekannter Regisseur.
Ja, könnt ihr auf jeden Fall sagen, könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht bei Instagram schicken unter den B-Western Sheriffs. Das geht da jetzt auch. Wenn ihr wisst, wie man es ausspricht, schickt uns das gerne. Ja. Spielen wir auch gerne in der nächsten Folge ab, Leute. Das von, schneide ich rein.
Ja, ja, von ihm ist zum Beispiel der mit, weiß ich, auch so ein Grenzgänger zwischen A und B-Western, der Film Die Plünderer. Mhm. Der ist sehr bekannt. Ich muss den unbedingt noch sehen, weil das soll wohl der beste Film sein mit dem ebenfalls von mir sehr geschätzten Jeff Chandler in der Hauptrolle. Aber da reden wir jetzt nicht drüber. Sobald wir ihn haben und für den Fall, dass wir diesen Podcast noch sehr lange machen, besprechen
glaube,
wir
ihn ja.
Auf jeden Fall mal.
Ja, ne? Können wir sehr gerne machen.
Merkt ihr Die Plünderer? Ne?
Das machen wir. Und genau, was ich über ihn aufgeschrieben habe, war oder was ich herausgefunden habe, die Quellen nenne ich euch am Ende wieder, wo ich das so rausgefunden habe, die Sachen. Der wurde immer als typischer Studiohandwerker bezeichnet. Der hat jetzt nicht die großen neuen Ideen an der Kameraeinstellung
gehabt. Handwerker,
ne? Ja, genau. Mhm. Weite Landschaften, das sieht man in dem Film auch, konnte er sehr gut einfangen. Und der hat auch eine Geschichte gut vorangetrieben. Also man kann schon sagen, dass dieser Film hat jetzt keine Längen eigentlich. Aber das ist jetzt nichts wirklich Neues, Bahnbrechendes ist nicht dabei. Es ist klassisch B-Western-Handwerk. Ja, ne? Ja. Klassisch Handwerk, ohne zu billig zu wirken, das kann ich an der Stelle auch schon mal sagen.
Weil
man hat halt wirklich, und das kann ich ja neben der Produktion jetzt auch schon sagen, es ist solide inszeniert auf jeden Fall, aber man hat auch keine Kosten gescheut. Also es gibt eine Ranch draußen in der Landschaft.
Ja.
Man hat in Kalifornien und Oregon gedreht, hat man ja sehr oft gemacht, weil es nicht weit weg war von den Studios. Man hat diese schönen weiten Graslandschaften und diese gebirgige Landschaft, wo sich der Grizzly aufhält.
Was man bei YouTube in, ich glaube sogar HD-Qualität, alles bewundern kann.
Sehr gut. Ne? Man, vor allem die weiten Landschaften über diese, gerade am Anfang, die Öffnungsszene über die Kutschfahrt und man ist sehr schön aufgefangen. Ja. Dadurch ist es auch wirklich authentisch, finde ich. Also man hat authentisch diese Western-Landschaft hingekriegt einzufangen. Und was eine tolle Sache ist, das wusste ich gar nicht, der Bär, den man dort sieht, war in den größten Teilen ein echter Bär. Dadurch wirkt das Ganze noch authentischer. Ja. Also den Bären, den man immer mal weglaufen sieht und so weiter, war wirklich ein echt gefilmter Bär. Das waren auch keine Tieraufnahmen, das haben die wirklich für den Film neu gefilmt. Damit das eben, das wollte der Regisseur auch eben, dass es eben ein bisschen authentisch wirkt.
Ja.
Teilweise muss man sagen, dadurch, dass man meistens den Bären nur so mit dem Popo wieder verschwinden sieht, sage ich mal, im Wald, ist es ein bisschen unbeholfen. Heutzutage könnte man das natürlich besser, wenn man ein Tier wirklich abfilmen würde. Aber ich finde es trotzdem herrlich gemacht und ich finde auch, das Ziel des Regisseurs ist damit erreicht worden. Genau, und dann ist es eben so, dass man diese Landschaftsaufnahmen immer wieder versucht hat, möglichst breit einzufangen, aber weil es ja auch, es liegt natürlich auch daran, dass es natürlich eigentlich auch ein Naturwestern ist. Ne? Also dadurch ist es ja so, man muss sich jetzt nicht mit einem anderen Revolverhelden auseinandersetzen, sondern eigentlich der Hauptgegner in diesem Film ist der eigentlich Grizzly. Der Grizzly. Das muss man für euch auch zum Verständnis. Ja. Es gibt diesen anderen Jäger, der auch Jim Coleman in den Knast gebracht hat. Es gibt noch diesen Großgrundbesitzer, der wandelt sich allerdings auch dann ein bisschen, als es nämlich auf die Jagd um den Grizzly geht, setzt er ja diese Belohnung aus. Und sagt eben auch zu Jim Cole, du bist der Einzige, der diesen Grizzly jetzt noch stoppen kann. Ne?
Ist mir dann auch bewusst. Ist kein Erzschuft, nur ein Schuft. Nee,
genau, nur ein Schuft. Ja. Was ich noch bei den Darstellern ergänzen wollte, ist, einer der Söhne wird dargestellt von Ron Ely. Und Ron Ely, also er spielt den Sohn von Chad Curry, nämlich Ted Curry. Das sind so Leute, müsst ihr euch vorstellen, die hängen da in so einem Krämerladen rum, sind eigentlich ziemliche Nichtsnutze und besaufen
und
sich
dämlich.
Immer. Und dämlich. Aber Ron Ely ist bekannt als Tarzan-Schauspieler und dazu kann mein Vater ganz kurz was sagen, weil mein Vater ist großer Tarzan-Fan.
Ja.
Ordne mal Ron Elys Darstellung ein in Tarzan für dich.
Ja, das war ja ein TV-Tarzan.
Ne? Genau, also das war die Serie in 60er Jahren.
Ne? Ja, ich habe das, weil ja in den 70ern lief das, glaube ich, in Deutschland. Ich habe das natürlich gesehen, weil was gab es schon für einen 15-, 16-Jährigen im Fernsehen anzuschauen? Nix eigentlich. Habe mir das angesehen, fand das jetzt, sagen wir mal, besser als Tagesschau.
Mhm. Ne? Und besser als Bonanza wahrscheinlich?
Besser als Bonanza auch. Tagesschau war ein schlechter Vergleich, aber...
Ja, wenn du es mit anderen Serien vergleichst,
wie hieß der nochmal?
Also willst du zum Beispiel sagen, war jetzt der Tarzan, Ron Ely Tarzan die Serie, ne? War das jetzt besser als Rauchende Colts?
Ja, Rauchende Colts, das war... das Vergleich war natürlich auch wieder Äpfel mit Birnen, ne? Weil das sind ja Westernfilme. Also ich fand auf jeden Fall, Rauchende Colts gefiel mir doch... Das hing ja auch immer von der Episode ab.
Ja.
Bei Bonanza gab es jetzt meiner Erinnerung nach kaum eine Episode, die mir wirklich gefallen hätte.
Ja.
Bei Rauchende Colts war das schon mal der Fall. Ne? Wenn Kitty, die Saloon-Braut, keine so große ausnehmende Rolle hatte, dann und es wurde auch mal geballert und so, und da tauchte auch mal so ein richtiger Schuft da in Dodge City auf, dann konnte das schon spannend sein. Ne? Bonanza war nie spannend. Ja,
und wenn du
kommen wir zurück bei Tarzan.
Ja, genau. Tarzan, wenn du ihn jetzt so einordnest, weil du.
Es gibt ja
der Unterhaltungswert für mich.
Genau, für dich. Und vor allem, wenn du jetzt sagen würdest, bei den ganzen Tarzan-Schauspielern, ich meine, wir wissen ja alle, dass.
Muss ich mich an
Lex Barker ist dein Liebling?
Nee, einfach nur für Tarzan jetzt, wollte ich mal hören von dir.
Wir machen einen kleinen Ausflug
für Tarzan.
Bleib ich bei Tarzan. Also, wenn ich das mit den Kinofilmen vergleiche, dann war das eigentlich. Hatte das geringen Unterhaltungswert, wenn ich das mit dem Programm damals jetzt vergleiche, sagen wir mal, also mit Unterhaltungsfilmen überhaupt, so mit amerikanischen Serien, da kann ich mich aber jetzt nicht aufs Genre Tarzan-Film, weil da gab es, ich kenne nur diese eine TV-Serie und Western-Serien gab es ja einige, also die mir noch im Gedächtnis sind, aber wie gesagt, ich bleibe jetzt nicht beim Genre, also den größten Unterhaltungswert damals hatte für mich, ja, ich muss das aber kurz fassen, weil unsere Hörer sind natürlich maximal 30, also da gab es eine Serie, die hieß Raumschiff Enterprise, da freute ich mich richtig drauf, die gab es im Wechsel mit Bonanza, Rauchende Colts weiß ich nicht mehr so ganz genau, also auf Platz 1 des Unterhaltungswertes für mich Einsam.
Ja.
Raumschiff Enterprise, dann kam Rauchende Colts, dann kam Bonanza gleich auf mit Tarzan.
Ja, okay.
Mit Ron Emi als Tarzan.
Ja, dann kann man sich vorstellen.
Daktari.
Stimmt, gab es ja
auch noch.
Die Leute von der Shiloh Ranch.
Die mochte ich allerdings. Mhm. Also, jetzt fallen mir doch mehr Sachen ein. Genau. Aber Tarzan, also Ron Emi jedenfalls als Tarzan, das rangierte ganz unten.
Okay. Es gab und ist auch für dich der Schauspieler Ron Emi als Tarzan? Also seine Darstellung, ist das auch für dich eher so hinter Lex Barker, weiß ich, weil das dein Lieblingstarzan ist?
Ja, das kann man nicht vergleichen.
Johnny Weissmüller wahrscheinlich auch
natürlich.
Ist von der TV-Produktion.
Dann gab es ja noch
den anderen mit den schwarzen Haaren, wo der Name mir gerade nicht einfällt, aus so ein ehemaliger Footballspieler, glaube ich, der auch mal einen Tarzan gegeben
dieser
hat.
Dieser Hühne.
Ne? Gordon, der ist auch mit Gordon.
Baseballspieler,
Der ist auch irgendwas mit Gordon. Auf jeden Fall, das ist ja mein Lieblingstarzan-Darsteller.
Ja. Der leider hat auch Kinofilme gemacht.
Mhm. Aber was ich rausgefunden habe, ist, Ron Emi hatte einen wirklichen Kampf in dieser Serie mit einer echten Raubkatze.
Ja.
Das hat er in einem Interview erzählt. Könnt ihr euch bei YouTube mal angucken. Ja. Da kämpft er wirklich mit so einem, ich glaube, es ist ein Leopard oder sowas.
Ja.
Und der hat ihn wirklich übel zugerichtet. Also der Kampf ist echt.
Ui.
Und deswegen denke ich, ich habe die Serie nie gesehen. Deswegen habe ich dich gefragt.
Ja, das sah auch nichts echt aus.
Ja, aber das war ein echter Kampf. Ja. Und das hat Ron Emi dann nämlich im Interview mal sehr viel später erzählt. Er meinte so, also er war ja stark, weil er war selber ja auch Sport, kam aus dem Sportbereich auch selber. Das haben die mit den Tarzan-Darstellern ja oft gemacht. Aber das fand ich dann doch so beeindruckend, dass er wirklich mit einer Raubkatze kämpfen musste für diese Dreharbeiten, wo ich so dachte,
vielleicht
muss man sich diese Serie doch mal angucken. So schlecht war es vielleicht gar nicht. Auf jeden Fall der, um dann den Kreis zu schließen, spielt in diesem B-Western auch mit. Ne? Also ist auch mit am Start.
Ja.
Und was ich auch interessant finde, um zur Produktion, die Musik hat keinen geringeren gemacht als Jerry Goldsmith, den man ja wirklich also als einen der A-Komponisten für Filme einordnen kann. Der hat ja wirklich sehr viel gemacht. Planet der Affen, nenne ich an der Stelle, ist von ihm, was ein sehr berühmter Score ja ist. Dann Rambo, hat er auch gemacht, was auch jeder von uns kennt, der schon mal einen Film gesehen hat, auch eine ganz berühmte Melodie. Und auch Poltergeist, dieser Horrorfilm aus den 80er Jahren. Ich weiß gar nicht, ist Poltergeist, lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, ist das ein Steven Spielberg-Film, Poltergeist?
Nee, das ist, ich meine, das, so Horrorfilme neueren Datums, die sind ja...
Neuer, nicht, ich glaube 81
ja, oder ich so. Meine, ich schaue mir ja nur die Filme an, die Horrorfilme, ich mag die aus den 30ern, aus den Universal Studios, mit den anderen kenne ich mich nicht aus. Das fällt mir jetzt auch nicht ein, der Name. Ich meine, das ist ja furchtbar hier. Wir machen hier einen Podcast.
Und, ja, aber das und ist so fällt klassisch
ein, jetzt so. Schneid's raus
vielleicht. Ja, ich sage mal so an der Stelle.
Ich kann das schnell nachsehen. Nicht so genau, ich
weiß, Poltergeist. Aber den Film, den Namen, der sagt euch auf jeden Fall was. Aber ich wollte was zu der Musik sagen.
Ja.
Und die verleiht dem Film schon wirklich stellenweise ein bisschen gehobeneres Niveau, finde ich. Weil das Drehbuch... Naja, das lässt an manchen Stellen auch schon ein bisschen nach, so, weil das werde ich auch gleich in meiner Einordnung noch sagen, der Film meandert schon so ein bisschen zwischen Familienunterhaltung und versuchtem hartem Western in diesem Kampf mit diesem Grizzly.
Ja.
Aber der Score von Johnny, wollte ich schon sagen, Jerry Goldsmith, der verleiht ihm schon ein bisschen mehr dem Film. Das hat auf jeden Fall, finde ich, auf der Pluspunktseite für diesen Film, um da schon mal vorzugreifen, hat ihm dann nochmal was gegeben. Das war das, was ich dazu sagen wollte. Viel mehr gibt es dazu auch nicht. Wenn ihr noch mehr lesen wollt zu den einzelnen Sachen, also ich habe mich natürlich wieder bei IMDb rumgetrieben, Night of the Grizzly, könnt ihr einfach nachgucken. Da habe ich die ganzen Sachen rausgezogen. Dann war ich auf der Filmdatenbank. Und habe mir noch, genau, das wollte ich auch noch sagen, bei Jerry Goldsmith Online, da gibt es nämlich so eine Filmmusikdatenbank, könnt ihr auch einfach mal googeln, da findet ihr auch all diese Angaben, die ich jetzt gerade mal in aller Kürze, wirklich in aller Kürze runtergebrochen habe. Aber unser Podcast ist ja auch ein B-Western-Podcast und wie ihr wisst, sind die auch alle nicht lang, diese B-Western. Deswegen würde ich jetzt schon zu meiner Einordnung dieses Films kommen und zur Einschätzung, ob es ein B-Western für mich ist oder nicht. Außer du hast noch Sachen zu ergänzen, Papa.
Nein, aber ich habe ja, auch schon vom Legendenstatus gesprochen, den der Film für mich hat. Mhm. Das muss man jetzt nicht unbedingt nachvollziehen.
Der fehlt du kannst dir, ja gleich der Status fehlt dir.
Ja, ne? Ja. Also ich werde das wahrscheinlich besser bewerten als du.
Ja.
Willst du anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Also ich würde sagen, aus heutiger Sicht ist, um das einzuordnen, trotz der Länge von 88 Minuten, ich weiß, aber bis 80 ist das für mich immer ein B-Western und die 8 Minuten, sage ich mal, von denen 5 Minuten Abspann sind, es ist für mich ein B-Western, das sage ich jetzt mal direkt und es ist vor allem auch ein typischer B-Western. So ein bisschen B-Western, so der Übergangszeit, weil 1965, nochmal für euch zur Einordnung, begann ja auch schon die Zeit des Italo-Westerns, der war da schon auf dem Vormarsch.
Vor allem des Fernsehens.
Des Fernsehens.
War schon längst.
Und der US-Western wusste in dieser Zeit nicht so richtig, wo er hin wollte. Medium das Nummer merkt man in diesem Film ein. Also zwischen Familienunterhaltung noch so. Ich habe auch bei dem Film zwischendurch auch mal gedacht, oder ist das sogar eine Disney-Produktion? Weil so ein bisschen wirkte das auch wie so ein Disney-Western.
Ja, auch die Musik.
Und genau, und auch diese Familiengeschichte und dass man ein böses Tier hat, gegen das man kämpft.
Ja.
Weil,
und diese ausnehmend freundliche Familie.
Genau, ist es
aber alle nicht. Gut gelaunt.
Alle gut und auch keine wirklichen Tiefe, die Figuren. Ne? Und deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben,
das hätte uns aber auch gestört.
Halt, der Film wirkt halt für mich in Teilen wirklich kindlich
und
sehr harmlos, bis auf diesen Kampf mit diesem Grizzly.
Aber nicht das Auftauchen des Grizzlies. Ne?
Genau.
Da frage ich mich wirklich, ob man sich überhaupt Gedanken mal um die Zielgruppe gemacht hat.
Und das habe ich eben aufgeschrieben. Ich habe nämlich gedacht, als man diesen Film produziert hat, und der ist ja eine Warner-Produktion, das heißt also, der ist jetzt nicht von irgendeiner B-Film-Produktionsfirma, ne?
Ja.
Sondern wirklich, also man ist es so ein Hin und Her zwischen Familienunterhaltung, Abenteuerfilm, habe ich mir aufgeschrieben, aber auch so ein bisschen in diese Nachtaufnahmen versuchte man da so ein bisschen so ein düsteres Frontier-Drama draus zu machen. Also diese Grenzgang zwischen Wildnis und
Zivilisation. Aber durchaus gelungen, ne?
Ja, in Teilen. Aber man hat eben nicht, also mir fehlt die rote Linie bei dem Film.
Ja.
Und was man vielen B-Western nicht vorwerfen darf oder kann, ist, dass die keine rote Linie haben. Die am meisten B-Western haben
für mich... Die haben einen Handlungsstrom.
Genau, und den hat er nicht so richtig.
Der hat drei, ne?
Der kann sich nicht so richtig entscheiden, was er machen will.
Ja.
Also gerade diese Unentschlossenheit, finde ich, hat es verhindert, dass der Film irgendwie so besonders interessant auf mich wirkte. Das war er wirklich nicht. Und dann eben so, diese Unausweichlichkeit, diese Auseinandersetzung mit dem Grizzly, der fiebert man aber auch nicht wirklich hin. Man weiß, dass es wird darauf hinauslaufen. Die spannendste Szene, spoilert haben wir schon gemacht jetzt hier, ist dieser Endkampf in diesem Baum, unter diesem umgestürzten Baum, wo der Grizzly dann immer mit seiner Tatze so durchgreift, um dann nach Jim Cole zu greifen.
Das ist schon spannend.
Aber bis dahin hat man jetzt nicht, man beißt sich jetzt nicht auf die Fuß- und Fingernägel dabei, ne?
Ja.
Und im Vergleich zu dem, ich habe es dann auch einfach mal gemacht, wir haben ja auch schon mal in Italo-Western gesprochen, die ja immer sehr vor Brutalität strotzten, ne, wirkt es natürlich, weil zur Einordnung der Zeit 65 begannen auch die Italo-Western groß aufzukommen und da wirkt er natürlich noch mal kindlicher und sehr zahm und man merkte eben auch, dass diese Einflüsse noch nicht da waren, ne? Diese Italo-Einflüsse auf den amerikanischen Western und man irgendwie in so einer Findungsphase war. Ich habe das Gefühl gehabt, dieser Western ist so typisch für so eine Findungsphase. Ne? Man hat einem sich aufgehört von dem rein guten Helden-Western, wollte man sich schon langsam verabschieden, weißt du so.
Ja.
Aber man hat sich eben auch noch nicht getraut, diese ja doch teilweise sehr guten Eindrücke oder Beeinflussung des Italo-Westerns, der ja auch dann doch den Western, wie man ja den Clint Eastwood-Western später gesehen hat, doch auch positiv beeinflusst hat, was Spannung und so weiter angeht und Handlungsstränge.
Ja.
Das hat man noch nicht sich getraut zu machen. Also deswegen ist es für mich so ein Zwischending, was natürlich mir ein bisschen für Clint Walker leid tut, weil Warner Brothers wollte ihn eben als A-Schauspieler etablieren.
Aber war ja schon vorher damit gescheitert.
Ja, aber kann man auch da abschließend nochmal sagen, aus der letzte Versuch eben ist das ja gewesen und man weiß eben, warum es dann nicht geklappt hat, weil man eben ihm nicht so wirklich eine Rolle gegeben hat, wo die ZuschauerInnen sagen können, ah, das ist Clint Walker. Weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt mal ein Film, der hat ihn wirklich mal von den anderen abgehoben. Das schafft er dieser mit dem Film leider auch nicht. Deswegen ist es für mich eine typische, es ist so eine Genreproduktion, also zwischen der typischen Tradition, weißt du so, ohne sich irgendwie auf Erneuerungen schon mal einlassen zu können, die da in der Zeit schon langsam das Kino befruchteten. Und bevor ich zu meinem Fazit komme, will ich dich aber erstmal nochmal deine Eindrücke schildern lassen, weil für dich ist es ja für eigene Kindheitserinnerung, dieser Film, weil du hast ja gesagt, du hast ihn jetzt mehrere Jahrzehnte gar nicht sehen können und jetzt hast du ihn nochmal gesehen und ich weiß auf jeden Fall, wie sehr du dich gefreut hast, als du ihn gefunden hast und
mir direkt geschrieben hast,
mein Gott, ich habe ihn gefunden, weil ihr müsst wissen, wir haben auch eine eigene WhatsApp-Gruppe für unsere Babystand-Chefs, da tauschen wir uns dann immer aus. Und da hat er mir wirklich eine ganz freudige Nachricht geschrieben.
Habe ich dich nicht sogar angerufen?
Ich weiß nee, aber du hast erst eine freudige Nachricht und dann hast du mir, nachdem wir uns gesehen haben, hast du mir die ganze Zeit davon erzählt, wie begeistert du bist, dass dieser Film endlich wieder ist. Aber was hat das denn mit dir damals als Kind? Warum fandst du den so schön?
Ja, ich weiß.
Du kannst ja nochmal einordnen, du warst 8 Jahre alt, als der Film rauskam. Dann wirst du nicht gesehen haben, aber hast du ihn wahrscheinlich mit 10 gesehen oder so.
Erstmal, Clint Walker zog mich irgendwie magnetisch an. Mhm. Ich wusste auch schon damals, wie der heißt und so. Ja, ach so, wenn man jetzt einordnen will, also den Einfluss bemessen will, den Einfluss italienischer Western jetzt zum Beispiel auf amerikanische Western, dann muss man sich nur die körperliche Gepflegtheit des Hauptdarstellers, des Helden angucken. Ja,
also jetzt
Clint Walker glatt rasiert, also war
immer, ja auch immer pomatiertes Haar.
Genau, war der italienische Einfluss noch gering. Ne?
Beziehungsweise nicht vorhanden.
Beziehungsweise gar nicht vorhanden. Ne? Nee, also ich kann mich natürlich deutlich besser daran erkennen, wie ich den Film empfunden habe, als ich den jetzt vor ein paar Wochen gesehen habe. Also der konnte natürlich die fabelhaften Erinnerungen, die ich an den Film hatte, jetzt nicht mehr erfüllen, aber das ist ein Gefühl, das ist mir nicht neu, das habe ich schon mit vielen Filmen erlebt, die ich früher ganz toll fand, jetzt aber mit ganz anderen Augen sehe. Aber dass er mir nicht gefallen hätte, kann ich jetzt überhaupt gar nicht sagen. Mhm. Ich schicke jetzt einfach mal die Punkteverteilung voraus. Wir geben 5. Ne? Mhm. Angeblich würde ich dem 3 von 5 Punkten geben. Aber ziemlich abgelöst jetzt, wie ich gesagt habe, auch habe ich auch schon ernst gemeint, was ich da gesagt habe. Ich will das jetzt nicht mehr mit der Brille eines 14-Jährigen betrachten. Fand ich den Film sehr angenehm über dieses Problem. Also es ist ein Film, den man jetzt eigentlich nachmittags zum Kaffee nicht unbedingt zeigen kann, weil dafür ist er stellenweise zu hart.
Ja, ne?
Natürlich haben mich diese Szenen, in denen der Grizzly eine Rolle spielte, die haben mich natürlich sehr beeindruckt, wahrscheinlich sogar richtig erschrocken, das war jetzt richtig erschreckt. Das war jetzt nicht mehr der Fall. Ne? Aber er fing eben so schön an, so wie es mag, gemütlich.
Ja.
Ne, die Familie ritt gut gelaunt, ich glaube sogar singend.
Auf der Kutsche saß man, durch
die Landschaft saß man und hoppelte so durch die Landschaft. Und gefiel mir sehr gut. Ne? Dann in der Totalen gefilmt, ich glaube, die Kamera zoomte immer näher ran. Das fand ich, war sehr liebevoll gemacht, da war ich eigentlich schon für den Film gewonnen.
Ja.
Und das andere hast du im Prinzip gesagt, der hatte seine Schwächen, aber für mich als erwachsene Leute sehr angenehmer Nachmittagsfilm für das amerikanische TV der 60er Jahre vielleicht doch gar nicht so für Jugendliche oder für jeden geeignet.
Ja,
aber heute liegen ein paar Jahrzehnte dazwischen.
Ja.
Aber ich würde dringend anraten, sich den Film anzugucken. Mhm. Es ist keine vertane Zeit.
Ich würde sogar dringend anraten.
Okay. Ja, es ist keine, wenn man in der Stimmung ist, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, das ist wie bei Musik auch, ist ein Film auch Stimmungssache. Mhm. Und wenn man in der Stimmung ist, dass man eine Tasse Kaffee, Keks in der Hand und so, es sich gemütlich machen möchte, und ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest die Hörer, von denen es bestimmt ganz wenige gibt, die hier über 30 sind, dass sie solche Nachmittage nicht mit Streamen verplempern wollen, sondern sich lieber einen gepflegten Spielfilm angucken mit Anfang und Ende. Nicht 95 Folgen, von denen dann die 95. die totale Enttäuschung ist. Mhm. Also solche Frustrationen, die bleiben einem da erspart. Da weiß man, worauf man sich einlässt.
Ja.
Das ist solide, das ist nett gemacht
solides
und tellenweise sogar spannend.
Ja. Witzig, aber jetzt hat sich das nämlich bei dir gedreht, weil du am Anfang sagtest, er ist eigentlich kein Kaffeekuchenfilm.
Und dann naja, ich wollte das nur mal präzisieren. Ja, ja. Heute schon.
Ja, ja, heute schon. Damals nicht. So, nee. Okay, das muss ja. Dann habe ich das richtig verstanden. Ja. So
ich glaube auch, ich habe den, als ich den im Fernsehen gesehen habe, glaube ich, das war sogar abends.
Nach 22 Uhr noch. Ne?
Vielleicht.
War zu hart.
Ja.
War zu hart.
Ja, war zu hart.
Naja, da muss ich nur an diese, es gibt eine Szene, Leute, die sage ich noch ganz kurz, da wird das eines der seiner Kinder, das jüngste Kind, ein kleines Mädchen, wird von einem Stinktier angepupst.
Ja, das ist doch.
Und dann wird es wieder sehr ulkig.
Ja.
Sind nicht meine Szenen, sage ich ganz ehrlich.
Nee, deswegen gucke ich das, guck das ich, auch
das,
nicht.
Da gucke ich keine
Tatsachenfilm immer genervt hat, auch an den Runden.
Die Unterhaltung mit Cheetah.
Ah, ja, ja. Mensch, sobald Cheetah da eine ausufernde Rolle hatte, das nervt in den Spielfilmen, das nervt in der Fernsehserie sowieso.
Aber lass uns das gerne mal versuchen, ob wir diese Folge mal gucken mit Ron Ely, wo er gegen den Leoparden kämpft. Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig. Jetzt kommt mein Fazit. Ich sage am Ende, wie viele Sterne ich vergebe. Du hast jetzt 3 von 5 vergeben.
Ja.
Also ich habe mir mal aufgeschrieben, es ist jetzt wirklich kein... Also wir haben ja schon ein paar B-Western rausgefischt, wo ich sage, die sind wirklich ein Juwel. Zum Beispiel dieser Renown-Cycle mit Randolph Scott. Diese Filme, finde ich mittlerweile, sind alles kleine Perlen.
Ja.
Die machen Spaß zu gucken. Das ist es für mich nicht. Also wir haben hier kein verlorenes Juwel, habe ich aufgeschrieben.
Nein, gefunden.
Nein. Aber es ist ein interessanter, also es ist auf jeden Fall ein B-Western und er zeigt eben für mich so wie Mitte der 60er Jahre das US-amerikanische Western-Kino, so habe ich es jetzt mal genannt, sich irgendwie ein bisschen neu orientieren musste.
Ja, es war aber,
weil man sich nicht mehr genau wusste, was soll man jetzt noch machen? Ja. Wollen wir jetzt schon brutaler werden oder wollen wir immer noch familiengerechtes Fernsehen machen oder familiengerechtes Kino? Und deswegen ist es jetzt für uns B-Western-Fans, ich nenne euch da draußen mal einfach so, vielleicht ein Film, wie mein Vater sagt, den man sich jetzt mal angucken kann, aber weniger jetzt wegen seiner Qualität oder weil er jetzt herausragender B-Western ist, den man jetzt, wo man sagt, das sind die, auf die können sich alle hier auch in dem B-Western-Lexikon, was es ja gibt, einigen. Das ist einer der, sag mal so, dieser Landmarken, die man gesehen haben muss, das müsste er nicht. Mein Vater sagt, das ist ganz gute Nachmittagsunterhaltung.
Aber wir haben das öfter schon gemacht. Wir empfehlen manchmal auch Nachmittagsunterhaltungsfilme.
Sage ich ja auch, genau.
Was mir
auf jeden Fall positiv aber aufgefallen ist, ist eben diese imposante Landschaftsaufnahme.
Ja.
Und was mir gut gefallen hat, das bringt die A-Klasse rein.
Und die Ruhe. Der Film strahlt wirklich große Ruhe aus.
Die Ruhe, auch wenn man darauf steht,
ja.
Aber was man eben auch sagen muss, und da merkte man eben, Warner Brothers hat dann doch versucht, Richtung A zu gehen, indem man eben mit Jerry Goldsmith einen A-Komponisten eingestellt hat, der auch für Filme schon damals Musik gemacht hat, die eher, also die im A-Bereich spielten. Ja. Da hat man es ein bisschen versucht. So, jetzt komme ich aber auch zu meinem Fazit, sonst fallen euch die Ohren ab. Der Film kriegt von mir 2,5 Sterne.
Ja, das ist doch gar nicht so.
Kriegt 2,5 Sterne, ein großer deswegen wegen den Landschaftsaufnahmen, wegen der Filmmusik, die mir gut gefallen hat.
Und wegen Clint-Bonus haben wir immer.
Der Clint-Bonus auf jeden Fall. Und die Darstellung des Grizzly, das hat mir auch ganz gut gefallen, weil die Szenen haben mir gut gefallen. Und als guter Letzt Jack Elam als der großartige Cass Dowdy, weil wie der diesen bösen Jäger darstellt, das hat mir auch so gut gefallen.
Stimmt, habe ich vergessen
zu erwähnen. Ein mit Fell behangener Planwagen, böse Jagdhunde, alles was dabei ist, was man so dafür braucht.
Der erschreckte mich sicher damals auch. Ne?
Ja, kann ich mir mit dem Narbengesicht vorstellen. Also das wäre mein Fazit. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge von den ersten drei, also die erste von 3 Clint Walker Folgen, die wir jetzt machen wollen.
Ja. Wobei wir auch sowas, unsere Anmutung des Films angeht, war das jetzt erstmal die niedrigste Stufe.
Ja, genau. Ne? Wir versuchen uns zu steigern. Du hast ja auch von einem Klimax gesprochen, der dann in Yellowstone Kelly gipfeln soll.
Ja.
Wir werden in der nächsten Folge über das Gold der Sieben Berge sprechen. Ein interessanter Western auch natürlich mit Clint Walker.
Und
Roger Moore, den viele von euch natürlich als James Bond Darsteller kennen, der glaube ich, die meisten James Bonds bis heute gedreht hat auch.
Ja.
Er war der längste James Bond. Wie uns der so gefallen hat, das werdet ihr in der nächsten Folge hören. Bis dahin würden wir uns natürlich immer freuen, wenn ihr uns schreibt, wie euch diese Folge gefallen hat. Gerne über Instagram oder über E-Mail. Das nutzen manche von euch auch immer noch, was wir auch sehr schön finden. Und wenn ihr auf den verschiedenen Streaming-Diensten unterwegs seid, könnt ihr auch gerne für uns ein paar Sterne dalassen. Wir freuen uns natürlich über die Maximalbewertung von 5, weil dann hören uns auch noch mehr Leute. Und das finden wir natürlich immer ganz klasse. Mein Vater wird in der nächsten Folge sich vor allem mit dem Gold der Sieben Berge auseinandergesetzt haben. Und darauf bin ich schon sehr gespannt. Dann werde ich nämlich dazu meine bissigen Kommentare loswerden.
Ja, so wird die Rollenverteilung
sein. Bis dahin, ich würde sagen, wir satteln wieder auf. Zaumzeug wird festgezogen und wir reiten weiter. Und ich freue mich schon auf das Gold der Sieben Berge. Bis dahin, macht's gut.
Ja, so long.